Guten Morgen. Ich habe vor einiger Zeit schon, muss ich gestehen, seitdem wir hier in Brünn wohnen, eigentlich nicht mehr wirklich, noch in Elztaler Zeiten, mal versucht zu nähen. Da habe ich mich mal so dran getraut. Der Jim Dieke hatte mir eine Nähmaschine besorgt. Ich hatte die Idee, ich könnte ja Kinderklamotten selber nähen. Das wäre bestimmt total cool, wenn man da ein bisschen weniger kaufen und mehr nähen könnte. Es gibt sehr schöne Dinge. Und habe das dann mal mich mal ein bisschen bemüht, das zu lernen. So ganz leichte Skills hatte ich schon, aber so richtig musste ich dann erstmal lernen, ups, man muss ja erstmal irgendwie was vormalen und das dann ausschneiden. Und dann kommt man erst zum Nähen selber. Und was mir ganz oft passiert ist, was ich auch sagen muss, was einer der Gründe ist, warum ich kaum noch nähe, weil es mich schon irgendwie auch frustriert hat, ist, dass man anfängt zu nähen. Ich hatte die Nähmaschine, hatte den Stoff schön vor mir, habe den festgehalten, auf das Pedal gedrückt, habe losgenäht. Am Anfang noch kontrolliert, passt das? Ja, passt super, wunderbar. Werd ein bisschen schneller mit dem Fuß, lass das ein bisschen schneller durchnähen. Irgendwann nehme ich den Fuß runter, gucke mir das an und denke mir, entweder es fehlt ein Faden, wo ist denn der Unterfaden auf einmal hin? Oder es ist kreuz und quer. So sollte das eigentlich nicht aussehen. Oder irgendwo ist was verheddert. Die Nähmaschine will gar nicht mehr weiter nähen, deswegen muss ich den Fuß runternähen, weil irgendwo hat sie sich verheddert. Und ich gucke mir das Ganze an und denke mir, das hat so schön gestartet. Wie ist das jetzt bitte schön passiert? Wie habe ich das hingekriegt, jetzt so schief zu werden? Da so einen Fehler zu machen. Und dann musst du das Ganze mühsam wieder aufmachen, die Fäden auseinandernehmen, um das Ganze wieder von der Stelle, wo es noch gut war, neu zu starten. Fand ich super mühsam. Aber es war immer dieses Gefühl von, ich habe doch gut gestartet. Das war doch am Anfang richtig. Ich habe doch extra noch kontrolliert, dass das funktioniert. Wie ist das jetzt schon auf einmal schief wieder? Was ist jetzt hier passiert? Und die gleiche Frage hat der Paulus an seine Gemeinde. Deswegen musste ich an diese Nähgeschichte denken, als ich den Text gelesen habe. Wir lesen Galater 5, die Verse 7 bis 12. Ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündige, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Oh, dass auch sie abgeschnitten würden, die euch verwirren. Alle, die jetzt verwirrt sind, dass das irgendwie ein gefühlten Text mitten aus dem Nichts ist oder so, da fehlt doch was. Wer weiß von denen, die vor zwei Wochen da waren, worüber es vor zwei Wochen ging, weil da haben wir die ersten sechs Verse gelesen. Plan A und B. Gnade, Jesu Gnade alleine genügt, genau. Also der Paulus sagt in den ersten sechs Versen, Jesu Gnade alleine für euer Leben genügt. Ihr braucht keine Beschneidung mehr, das war der Plan B. Sie überlegen, brauchen wir noch einen Plan B vielleicht, um sicher zu sein, dass wir wirklich errettet sind? Und Paulus sagt, nein, braucht ihr nicht. Jesu Gnade alleine ist genug. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt ein und lesen weiter. Vielleicht noch vor zwei Wochen war es, nicht letzte Woche. Paulus hat nicht nur gesagt, es reicht Jesu Gnade alleine, er hat auch gesagt, haltet euch keinen Plan B auf. Also nicht nur, ihr braucht keinen Plan B, sondern habt ihn auch nicht. Gott alleine ist genug und er will nicht, dass ihr einen Plan B habt. Wenn ihr Plan B macht, dann reicht Jesu Gnade nicht mehr. Denn dann wird das nicht mehr zählen für euer Leben, weil ihr euch ja für Plan B entschieden habt. So, und in diesen Versen startet Paulus mit einem Rückblick und sagt, ihr lieft gut. Ihr habt richtig angefangen. Eigentlich ging es doch in die richtige Richtung. So ähnlich wie beim Nähen. Eigentlich habe ich doch richtig gestartet. Ihr seid Christen geworden und ihr wusstet, dass ihr alleine aus Jesu Gnade errettet seid. Ihr habt damit euer Christsein gestartet. Also, es war am Anfang richtig. Es ist nicht so, dass ihr von vornherein auf dem schiefen Weg wart. Eigentlich habt ihr richtig gestartet. Und dann ist die Frage, wer hat euch aufgehalten? Also so wie beim Nähen die Frage, an welcher Stelle wurde es jetzt schief? Und dafür muss ich mir angucken, was ich vorher genäht habe, um diese Frage beantworten zu können. An welcher Stelle kam die falsche Lehre, dass die Beschneidung doch noch nötig wäre, in die Gemeinde? In diesem Fall wird es von einer Person gewesen sein, weil er fragt, wer hat euch da auf den falschen Weg gebracht? Manchmal kann es auch von Dingen geschehen, dass man sagt, was hat euch hier jetzt abgelenkt? Aber Paulus ist hier ganz klar, das ist entgegen der Wahrheit. Das kommt nicht von Gott, was diese Person hineingebracht hat in die Gemeinde. Das Thema der Beschneidung kommt nicht von Gott. Das ist Lüge, das ist nicht wahr. Die Wahrheit ist, Jesus alleine ist genug. Und an dieser Stelle möchte ich schon stehen bleiben mit uns. Weil als ich den Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, an welcher Stelle in unserem Leben sind wir geistlich mit Gott gut losgelaufen und müssen auf einmal feststellen, das ist was schief geworden. Da ist was schief gelaufen. Wir sind begeistert gewesen von Gott. Wir haben seine Erlösung für unser Leben angenommen, sind Feuer und Flamme gewesen. Manche am Anfang ein bisschen zögerlicher unterwegs, ein bisschen mehr kontrolliert, ob das so richtig ist. Andere rennen einfach los, Feuer und Flamme, Gott, du bist der Beste. Mit viel Energie und Begeisterung. Und wenn wir jetzt aber mal stehen bleiben für einen Moment, uns unser Leben angucken, unser geistliches Leben, unsere Beziehung mit Gott, und ganz ehrlich sind zu uns selbst, merken wir vielleicht, dass etwas schief ist. Gibt es sowas? Ich sage an dieser Stelle auch ganz bewusst ehrlich, weil das ist nicht einfach, das zuzugeben. Es ist nicht einfach, sich selber und irgendwie auch anderen vielleicht zuzugeben, dass da irgendwas schief geworden ist. Wir wollen die Dinge ja richtig machen. Das ist so in uns, glaube ich, drin. Und dann zugeben zu müssen, dass irgendwie etwas falsch geworden ist. Und es wäre einfacher, es einfach so zu lassen und weiterzumachen. Ich muss gestehen, beim Nähen habe ich mich schon hin und wieder gefragt, muss ich jetzt den Faden wieder auflösen? Kann ich das nicht einfach so lassen und weitermachen und dann demnächst endlich fertig sein mit der Sache? Und da wissen wir aber alle, das funktioniert nicht. Das muss richtig gemacht werden. Sonst geht die Naht demnächst wieder auf oder es sieht ganz schief und krumm aus. Ich kann es nicht so lassen. Also der erste Schritt ist, innerlich stehen zu bleiben und sich mal ganz ehrlich anzuschauen. Das kann wehtun, das kann peinlich sein, es kann auch beschämend sein, wenn man zugeben muss, dass man selber auf dem schiefen Weg unterwegs ist. Das ist eine Frage, die nur ihr mit Gott beantworten könnt, das kann ich von euch von außen erstmal so nicht sagen. Aber seid mal ehrlich mit euch, fragt Gott mal ehrlich, bin ich irgendwo schief unterwegs? Bin ich von dem, was ich glaube, auf dem falschen Weg unterwegs? Zum Beispiel von der Frage, ist Jesus alleine genug für mich? Oder habe ich das Gefühl, doch irgendwie noch mit Leistungen, mit Gutsein, mit anderen helfen, mit Mitarbeit in der Gemeinde, da noch was dazu tun zu müssen, um wirklich errettet zu sein? Es kann auch die Frage sein, ist mein Herz noch Gott richtig zugewandt? Habe ich noch ein Herz für Gott? Oder hat sich durch Alltag und Leben das ein bisschen verrückt mit den Prioritäten, die in meinem Herzen sind? Und eigentlich ist mir mein Job gerade viel wichtiger als Gott. Und ich sage hier nicht, dass wir nicht arbeiten sollen, natürlich müssen wir das. Aber die Frage ist, was ist wichtiger in unserem Herzen? Oder ist mir das Geld wichtiger als Gott? Sicherheit, sicher zu sein. Gott sagt, ich versorge dich, aber ich habe das Gefühl, ich muss es doch selber hinkriegen. Und habe Angst, wenn es nicht genau und genug ist. Was auch mehr Platz einnehmen kann in unserem Herzen, ist Gemeinde. Ist uns die Gemeinde wichtiger als Gott? Also natürlich ist Gemeinde der Ort, wo wir uns treffen, um Gott miteinander zu loben. Dafür gibt es Gemeinde. Aber drehen sich meine Gedanken die ganze Zeit darum, wie kann ich die Gemeinde größer machen oder wie kann ich Gott verherrlichen in der Gemeinde? Und dann wird er sie von selber schon irgendwie wieder größer machen. Selbstverwirklichung ist auch so ein Thema heutzutage. Bin ich mir selber wichtiger als Gott? Da gehört für mich dann auch dazu, wenn wir uns bewusst entscheiden, auf eine Art und Weise zu leben, wo wir wissen, dass Gott es nicht mag. Und wo die Bibel sagt, dass das nicht richtig ist. Und die Bibel hat schon ein paar Ansagen dazu, wie man gut und nach Gottes Gedanken lebt. Und da werden wir dann auch die nächsten Wochen weiterzukommen, wenn wir über Früchte des Geistes irgendwann da angelangt sind. Selbstbeweihrauchung kann auch etwas sein, was in unserem Herzen größer ist. Es ist auch ähnlich, dass ich selber mir wichtiger bin als Gott. Und zwar mit dem Gedanken von, ich mache das doch so gut. Ich bin doch so ein guter Christ. Da redet die Bibel schon von den Pharisäern, die da stehen und sagen, wir sind doch so gut, wir spenden doch so gut. Und man gar nicht merkt, wie man Gott eigentlich aus dem Herzen verloren hat. Wie man verloren hat, Gottes Gnade im Herzen zu haben, weil man sich nur darum kümmert, wie toll man selber doch Christ ist. Was irgendwie ein Widerspruch in sich selbst schon ist, wenn man das denkt. Und ich habe ein bisschen in die Bibel mal noch reingeguckt. Gleichgültigkeit wird da auch noch als eine Sache beschrieben. Da geht es im Sendschreiben an die Laodicea, das ist eine Gemeinde, in der Offenbarung heißt es, weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, weil du denkst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, aber es fehlt und es fehlt mir an nichts. Und das ist falsch, deswegen kehre um. Weil die Christen in dieser Gemeinde denken, es ginge ihnen doch so gut. Und dabei gar nicht merken, wie sie das Feuer für Gott verloren haben, wie ihr Herz für Gott verloren haben. Sie haben doch so gut gestartet. Irgendwann werden sie als Gemeinde mal so gut gestartet haben. Und im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens, im Laufe des Alltags, Im Laufe der Schwierigkeiten und Herausforderungen verliert man den richtigen Fokus. Verliert man das Herz manchmal oder die Prioritäten im Herzen. Ich würde nicht sagen, dass Gott nicht mehr im Herz ist, natürlich nicht. Aber vielleicht 5 Ränge unten und nicht mehr ganz oben. Ich glaube, dass man vom richtigen Weg abkommen kann. Das kann ganz schnell passieren. Oft starten wir begeistert und merken es gar nicht. Und dann kommt Übereifer dazu, der Alltag, Motivationsverlust, Ängste, Sorgen, die Puste geht irgendwo ein Stück weit raus. Frustrierende Momente kommen dazu. Enttäuschte Erwartungen. Ich habe mich natürlich im Vorbereiten der Predigt auch ein bisschen gefragt, spricht diese Predigt auch zu mir? Frage ich mich jedes Mal. Und ich glaube schon, dass ein Ort, wo ich sagen könnte, ich habe gut gestartet und bin dann ein bisschen vom Weg abgekommen, das Pastorensein ist. Ich glaube, wir haben gut gestartet, wir hatten Gott im Fokus, wir hatten Feuer für Gott, wir haben mit Gebet gestartet und über die Zeit hinweg, mit den Erwartungen, die auf uns eingeprasselt sind, mit den Aufgaben, die auf uns eingeprasselt sind, haben wir angefangen, ich angefangen, Angst vor Erwartungen zu bekommen, diesen entsprechen zu wollen, menschlichen Erwartungen, nicht Gottes Erwartungen. Also Menschen Furcht zu kriegen, statt Gottes Furcht zu haben. Dinge aus meiner eigenen Kraft machen zu wollen, mich beweisen zu wollen, wie gut ich das doch kann, statt Gott sich beweisen zu lassen und Gott zu fragen, was ist dran? Gib du mir die Kraft dafür. Ich habe viel reflektiert im letzten Jahr, auch wo wir nicht hier waren. Und glaube, das ist ein Ort, wo ich auch wieder zurückkehren durfte, jetzt auch neu gestartet habe mit einer neuen Motivation, es richtig zu machen. Und viel Gebet. Also es geht auch an uns nicht vorbei, dass auch wir Dinge richtig starten. Und irgendwo beim Laufen merken, irgendwie war die Motivation die richtige, aber wie wir es jetzt machen, das ist nicht mehr ganz richtig. Was hilft, um auf dem richtigen Weg zu bleiben? Ich glaube, Selbstreflexion hilft ganz viel. Dafür muss man, wie gesagt, mal stehen bleiben, sich über sich nachdenken, selbst reflektieren. Ist im Alltag manchmal gar nicht so einfach, weil rennt. Und stehen bleiben im Rennen ist manchmal gar nicht so einfach. Achte auf die Einflüsse, die dich umgeben. Das macht ganz viel aus. Wer beeinflusst dich? Vermeide negative Einflüsse und umgebe dich mit Menschen, die fest im Glauben stehen. Wo du weißt, das sind gute Einflüsse für mich. Und ich glaube, Beziehung mit Gott ist Kern und Basis der ganzen Geschichte. Da haben wir vor 2 Wochen auch schon drüber geredet. Weil dann weiß ich, was Gott für mein Leben denkt, wenn ich in Kontakt und in Beziehung mit ihm bin. Ich weiß, was er sich denkt, wie es sein sollte, was er für Gedanken für mein Leben hat. Aber ich kenne natürlich die Gedanken für mein Leben, nur wenn ich in Kontakt mit ihm bin. Das haben wir untereinander auch. Mit jemandem, mit dem ich irgendwie alle 3 Wochen oder einmal im halben Jahr nur rede, dessen Gedanken kenne ich nicht. Da kenne ich die Gedanken des einen kurzen Gesprächs und das war's. Hingegen mit meinem Mann, mit dem ich täglich im Gespräch bin, kann ich euch zu fast jedem Thema seine Meinung nennen. Formulieren wir es mal so. Natürlich kenne ich ihn und seine Gedanken und das, was er denkt, viel, viel besser als von jemandem, mit dem ich kaum rede. Das heißt, wenn wir Gottes Gedanken für uns und unser Leben kennen wollen, dann müssen wir mit ihm reden. Wenn wir nicht mit ihm reden, werden wir es auch nicht erfahren. Bibel lesen, beten, reden. So, das gehört alles dazu. Wenn wir zurückgehen zu dem Bibeltext, sagt Paulus hier nochmal ganz deutlich, diese Gedanken, die euch schief haben werden lassen, die sind nicht von Gott. Er grenzt uns ganz klar von Gottes Gedanken ab. Es sind Irrlehren. Es sind falsche Lehren, denen ihr nachfolgt. Und er ist auch sehr scharf und hart demjenigen gegenüber, der sie reingebracht hat. Ich weiß nicht, ob man das immer so an konkreten Personen festmachen kann. In diesem Fall ja. Ich glaube, in anderen Fällen nicht immer. Aber er warnt nochmal davor, passt auf, was ihr hört, was ihr gelehrt bekommt, was ihr miteinander als Gemeinde denkt. Habt eine geistliche Wachsamkeit dafür. Und er nimmt dieses Beispiel vom Sauerteig, wo ein bisschen Sauerteig reicht, um ein ganzes Brot zu durchsäuern. Das Beispiel kann ich sogar nachvollziehen inzwischen, weil in der Elternzeit habe ich echt mal versucht, Sauerteigbrot zu backen und habe mir einen Sauerteig geben lassen und fand das total faszinierend, wie das bisschen Sauerteig, was meine Mutter mir gegeben hat im Glas, musste ein bisschen was dazu mischen, Zucker, Mehl, keine Ahnung was, müssen bestimmte Dinge sein, aber ein bisschen was wird dazu gemischt, macht es ungefähr auf das Doppelte und dann deckt man das Ganze ab und packt es an einen warmen Ort und lässt es da liegen. Wir haben das immer liebevoll unseren Alien genannt, der dann bei uns auf dem Kühlschrank lag und gewartet hat für 24 Stunden oder 12 Stunden oder so. Und dann nehme ich die wieder runter, wenn die Zeit vergangen ist, packe die Decken ab und das Ding ist mindestens auf das Doppelte angewachsen. Und ich muss einfach nur ein bisschen was davon wegnehmen und in das Glas zurückfüllen, was ich inzwischen wieder sauber gemacht habe natürlich. Und das kann ich für den nächsten Sauerteig benutzen. Ich muss damit nichts mehr machen, ich muss nicht irgendwo, ich fand das so faszinierend, dass aus dem, was ich da habe, einfach die Basis fürs nächste Sauerteigbrot schon wieder da ist. Und dann kann ich das, was ich mir erstellt habe, weiter mit rumbasteln, um was draus zu backen. Also dieses bisschen Sauerteig, wo ich was dazugefüllt habe, hat den ganzen Sauerteig so durchsäuert, dass am Ende alles gleich ist. Da gibt es nicht den Anfangteig und Endteig oder sowas. Also von dem Teig die eine Hälfte, die war vorher Sauerteig und die andere Hälfte, die hast du dazugefügt und du musst was aus der ersten Hälfte wegnehmen oder so. Sondern das ganze Ding ist gleich. Der Sauerteig hat sich durch das ganze Mehl etc. durchgearbeitet, dass jetzt alles gleich ist und zwar Sauerteig. Ich fand es faszinierend. Paulus nutzt es jetzt als Negativbeispiel dafür, dass er sagt, passt auf, ein bisschen von der falschen Lehre kann sich so durchbreiten durch die Gemeinde, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, was war jetzt eigentlich, wo kam das her quasi ein Stück weit. Sondern es hat einfach alles eingenommen. Ich glaube, diese geistliche Wachsamkeit, dieses Aufpassen, sind wir alle gefragt. Natürlich, besonders in unserem eigenen Leben, weil die Verantwortung, die hast du für dein Leben, wird kein anderer. Aber für die Gemeinde ist, glaube ich, da auch die Gemeindeleitung gefragt. Immer wieder miteinander zu gucken, was wird bei uns in der Gemeinde gelehrt? Was wird hier vorne gepredigt? Passt das zusammen mit dem, was in der Bibel steht, was Gott uns sagt? Und wenn es nicht passt, im Notfall auch zu sagen, das geht nicht, das können wir nicht zulassen, dass das hier gepredigt wird. Und der letzte Vers von diesen Versen sagt es dann auch nochmal ganz, ganz drastisch. Das, was nicht von Gott ist, die Lehre, die muss abgeschnitten werden. Wie beim Weinstock, wo man die Reben, die nichts tragen, abschneidet, damit der Rest gut sich entwickeln kann. Es muss abgeschnitten werden. Und dazwischen sagt Paulus aber noch etwas Ermutigendes. Er sagt, ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Mit anderen Worten, ich traue euch das zu. Ich weiß, dass ihr das nicht gemacht habt, weil ihr blöd seid, sondern irgendwie seid ihr blöderweise auf die falsche Fährte gekommen. Aber ich traue euch zu, dass ihr das richtig macht. Dass ihr wieder zurückgeht zu dem Punkt, wo ihr noch richtig gelaufen seid. Paulus sagt nicht, wie konntet ihr nur? Ich habe ja von vornherein gewusst, dass ihr fallen werdet oder ich bin so enttäuscht von euch, da habt ihr keine Chance mehr. Ihr ermutigt die Galater, ihr könnt das. Ich traue euch das zu. Ich musste daran denken, wenn unsere Kinder schon mal alleine irgendwas machen sollen. Die Grace durfte letztens alleine in der Bäckerei mal ein Brötchen kaufen und bezahlen und ich habe vor der Tür gewartet. Und sie guckte mich an und meinte, kann ich das? Ich sagte, ja, du kannst das, ich traue dir das zu. Brauchte noch ein paar Minütchen, 2, 3, innerer Mut fassen, bis sie dann reingegangen ist und das gemacht hat und super gemacht hat. Das ist dieses, du kannst das, ich traue dir das zu. Du schaffst das. So ein Mutbooster ist das, der Paulus hier gibt. Ihr könnt das, ich traue euch zu, auf dem richtigen Weg zurückzugehen. Und die Bibel ist da wunderbar, wenn wir umkehren, dann nimmt uns Gott wieder auf. Das ist überhaupt keine Frage. Wobei ich das auch sehr schön fand, dass wir vorhin noch das Lied gesungen haben, ich kann zu dir kommen, wie ich bin. Also das sind 2 Seiten der Medaille. Wir können zu Gott kommen, wie wir sind. Wir dürfen einfach kommen, wie wir sind. Und gleichzeitig, wenn wir merken, dass wir falsch unterwegs sind, dass wir gegen Gottes Gedanken unterwegs sind, dass wir Dinge in unser Leben hineingelassen haben, die nicht von Gott sind, die auch das zerstören, was Gott für uns haben möchte, dann dürfen wir umkehren. Dann dürfen wir umkehren und Gott nimmt uns wieder auf, so wie wir sind. Und ich möchte enden mit Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Und jetzt das Wichtige. Aber wer sie bekennt und davon lässt, der wird Barmherzigkeit finden. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Wer seine Arme immer wieder aufhat, der Beziehung mit uns haben möchte, der uns einlädt, umzukehren. Amen.